Wie es ja so üblich ist, Tag der Deutschen Einheit, da kann man dann viel in der Zeitung lesen, da gibt es ja dann auch wieder viel Kritisches zu berichten und was alles schwierig war und so weiter. Trotz allem, finde ich, ist es wirklich ein Grund zur Freude und ich würde mir wünschen, es gäbe noch viele solcher Kerzen- und Blumenrevolutionen auf der Welt. Aber eben, es war nicht alles toll, war nicht alles perfekt und diese Woche habe ich einen Artikel gelesen, dass die DDR-Eliten damals, also vor 89, die SED-Kader-Leute, denen war wohl schon recht früh klar, dass ihr Land bankrott ist. Also die DDR ist pleite, die haben das gewusst schon Jahre vorher. Und weil sie es gewusst haben, haben sie begonnen, Geld abzuziehen aus diesem eigentlich bankrotten Land, Geld noch irgendwoher zu waschen und abzuziehen und haben das nach Österreich und in die Schweiz geschafft. Also die haben sich auf ihre Art auf die Wende vorbereitet. Und dann kam die Wende und so konnten manche von denen Herren auf ein schönes Vermögen, auf ein schönes Haus irgendwo am Genfer See oder in Österreich dann zurückgreifen. Das ist ein Skandal eigentlich. Betrug am Volk. Die haben gewusst, es geht zu Ende und haben dann noch für sich hier noch den Vorteil rausgepresst. Kann man sich jetzt maßlos drüber aufregen, lohnt sich aber nicht, ist strafrechtlich verjährt. Ist halt so. Sollen sie glücklich werden in ihren Häusern. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, die sich ganz ähnlich anhört. Und dabei handelt es sich um ein Skandalgleichnis. Skandalgleichnis. Vor 2 Wochen hatten wir auch schon ein Skandalgleichnis. Thomas hat darüber gepredigt, erinnert ihr euch? Manche von euch waren wahrscheinlich da. Das ist dieser König, der da nach Rom geht und die Delegation geht hinterher und der König kommt zurück und haut nachher allen die Rübe ab, die gegen ihn sind. Und Jesus sagt, ich bin so wie der König. Wisst ihr das noch? Das war ein Skandalgleichnis. Heute haben wir ein anderes Skandalgleichnis, das ist nicht ganz so blutig, aber man kann sich da auch richtig drüber aufregen. Richtig drüber aufregen. Und ich habe dieses Gleichnis, diese Erzählung von Jesus jetzt 3 Wochen in der Hosentasche gehabt und habe die meditiert und bewegt und es hat mich total umgehauen und habe gedacht, Mann, oh Mann, Jesus, was erzählst du für Geschichten? Das ist ja der helle Wahnsinn. Da steckt so viel Wahrheit drin. Unglaublich. Los geht das Ganze folgendermaßen. Ich habe es jetzt aus der Einheit-Übersetzung vom Klang her, falls es euch ein bisschen irritiert. Wir gehen ins Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 16. Lukas-Evangelium, Lebensbericht von Jesus nach Lukas, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Lukas versucht hat, und das schreibt er selber ganz am Anfang, alles ganz genau und präzise zu sagen. Also war ja auch Arzt, er wollte das alles genau recherchieren, wie das war mit dem Jesus und was dieser Jesus hier so alles erzählt und gesagt hat. Und dann schreibt der Lukas auf, Jesus aber sprach auch zu den Jüngern. Also jetzt haben wir die Zielgruppe dieser Rede. Um wen geht es in der Rede? In der Rede geht es um die Jünger. Wer sind die Jünger? Die Jünger sind die Jesus-Leute. Das sind die Nachmacher von Jesus. Das sind die, die versuchen so zu leben wie dieser Jesus. Die diesem Jesus hinterhergehen. Die Lehrlinge von Jesus. Um die geht es hier. Und das sind wir. Zumindest die allermeisten von uns. Die auch sagen, jawohl, ich will das. Ich will Christ sein, mit Ernst. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich will auch so leben wie dieser Jesus. Um uns geht es heute. Und dann erzählt er die Geschichte, dieses Skandalgleichnis. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Also, reicher Mann hat einen Verwalter, und das kennt ihr ja alle, irgendwann wird das Vermögen so groß, da verliert man den Überblick. Häuser, Aktien, Grundbesitz und so weiter, da kommt man überhaupt gar nicht mehr draus. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Da braucht man jemanden, der sich darum kümmert. Und so war das ja auch bei diesem reichen Mann. Der hat so viel Vermögen und Geldanlagen, der kann das nicht selber verwalten. Das ist viel zu viel. Also stellt er sich jemand an, der das für ihn verwaltet, mit einer ordentlichen Rendite natürlich. Das ist der Anspruch. Dieser Verwalter soll das Geld vermehren, soll das gut verwalten von dem reichen Mann. Allerdings hat hier unser Reicher Pech mit seinem Verwalter. Der Mann ist äußerst unfähig. Ich meine, ist es mutwillig oder nicht, ist es einfach ein Schlendrian, keine Ahnung. Aber er ist unfähig. Vielleicht hat er die falschen Aktien gekauft damals. Es gab ja keinen Dieselskandal damals, aber vielleicht gab es einen Eselskandal in Jerusalem. Und jetzt kauft er solche Stinkesel von Volkseselfirma Euro 4 und die ganze Firma geht bankrott. Oder er kauft Schrottimmobilien. Jesus bezeichnet Schrottimmobilien als Häuser auf Sand. Und jetzt hat er vielleicht eine ganze Siedlung auf einer Sandbank gekauft. Könnte ja sein. Das Geld ist fehlinvestiert. Der Mann ist unfähig. Rendite -20% pro Jahr. Kann man sich so ausrechnen, wie lange das noch gut geht. Und es geht natürlich nicht. Gell? Der Reiche bekommt das mit, der will ja auch langfristig gut leben. So, ich bin hier gerade ein bisschen machtlos. Wolfgang, würdest du mir helfen, bitte? Jawohl. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Also da wird auch nicht lange rumgemacht. Ist ja klar, das geht ja da um Geld, geht um viel Geld. Das will der reiche Mann nicht, dass das da irgendwie verplempert wird. Also regelt die Finanzen, macht die Buchhaltung zumindest so, dass man sie halbwegs übergeben kann, dass es irgendjemand versteht und dann bist du deinen Job los. Der Mann weiß genau, er muss jetzt gehen, viel Zeit bleibt ihm nicht. Ja, was tun? Was tun in so einer Situation? Und Vers 3 geht es dann weiter. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Was soll ich denn jetzt machen? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Und ich meine, diese Reichen, die reden ja auch miteinander. Da werde ich keinen Job mehr finden als Verwalter. Das wird nicht funktionieren. Aber richtig hart arbeiten will ich auch nicht, betteln will ich auch nicht. Ja, was macht man denn, wenn man nicht arbeiten will und wenn man auch nicht betteln will? Und zwei Möglichkeiten. Entweder man wird Pastor oder man wird kriminell. Ist nicht dasselbe. Das ist auch heute noch so. Und da, also der Verwalter entscheidet sich für die zweite Variante. Da erwacht sein Überlebensinstinkt. Der erwacht da. Und er sagt sich, das ist dann Vers 4, ich weiß, was ich tun werde. Ich hab's hier so, Vicky, ich hab's, so machen wir's. Damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Ich weiß es, was ich tun werde. Ich werde verhindern, dass ich als Bettler dastehe. Und ich werde aber auch gerade verhindern, dass ich schwer arbeiten muss. Ich habe die Lösung. Ich werde dafür sorgen, dass ich überall ein hoch willkommener Mann bin. Und dann geht es weiter hier, ein bisschen längerer Abschnitt. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50, flux, sagt Luther. Und dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Also da werden richtig kriminelle Energien frei. Anders kann man das nicht sagen. Der Überlebensinstinkt dieses Verwalters ist erwacht. Und jetzt beginnt er zu handeln. Er weiß, er hat nicht viel Zeit. Er muss schnell machen. Er muss sehr, sehr schnell machen. Seit ich mit Flüchtlingen arbeite und unterwegs und befreundet bin, weiß ich, was für eine mächtige Kraft dieser Überlebensinstinkt ist. Was das für eine mächtige Kraft ist und wie wenig man der eigentlich entgegensetzen kann. Eine mächtige Energie, die man übrigens auch braucht, um hierher zu kommen. Und diese mächtige Energie, die wird hier auch aktiviert bei diesem Verwalter. Vorher war es vielleicht ein Schlendrian, jetzt wird es richtig kriminell. Und er bezieht seine Schuldner mit ein. Der macht die da zu Verbündeten. Und wenn man das hier so anschaut, da kommt ja richtig was zusammen. Ich weiß nicht, die Ivo habe ich auch schon gesehen. Wo sitzt er? Da hinten, genau. Also ich habe hier gelesen, Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung, strafrechtlich, fällt noch was? Bestechung vielleicht? Veruntreue. Also, ihr seht, das ist hier, der macht sich wirklich schuldig. Der ganze Batterie an Straftaten, die er da jetzt begeht. Aber es ist ja auch klar, gell? Das leuchtet ja auch ein, die Schuldner machen da mit. Öl war sehr teuer, das muss man alles von Hand irgendwie produzieren und das sind ja ganze Fässer. Und so eine Darlehenssenkung ist ja schon verlockend. Also wenn jetzt da, stellt euch vor, ich weiß nicht, wer da Schulden gemacht hat für sein Haus, ich nehme einige von euch, jetzt ruft da der Bankberater an am Donnerstag und sagt, du komm am Freitagmittag vorbei, machen wir ein neues Darlehen, ich streiche dir die Hälfte. Da gehe ich doch hin. Da sage ich doch nicht, du hast das mit deinem Chef besprochen, ob das in Ordnung ist. Da gehe ich sofort hin und unterschreibe, es sind 200.000 auf einen Schlag weg oder 100.000, da bin ich doch dabei. Ist doch nicht mein Problem, das muss der wissen, was der tut. Ich bin die Hälfte meiner Schulden los. Klar mache ich damit, wäre ja blöd, wenn nicht. Ist doch nicht mein Problem, wie die das da intern und untereinander regeln. So läuft es hier, genau so läuft es hier. Jetzt, was wird Jesus über diesen Mann sagen? Warum erzählt er überhaupt solche gruseligen Geschichten? Interessant, sowas gab es also damals auch schon. Ich nehme an, dass es auch damals ein ganz konkretes Beispiel oder Vorbild gab. Wir hatten ja die Schleckerpleite zum Beispiel, die hat auch solche Anklänge. Allerdings ist da nicht ganz so gut ausgegangen. Aber da ist genau dasselbe passiert. Warum erzählt Jesus so eine Geschichte? So, und jetzt kommt's. Er will uns schockieren, ist ja ein Skandalgleichnis. Und dann heißt's: Und der Herr, also Jesus, lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ist unglaublich. Jesus lobt diesen Mann. Er sagt, er hat gut gehandelt. Jetzt lobt er den nicht, und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Er lobt ihn nicht für seine kriminellen Taten, aber er lobt ihn für seine kriminelle Energie. Der lobt ihn für seinen Überlebensinstinkt, für seine Klugheit, für die Klugheit. Gewagt, oder? Kein Wunder, da standen ja Pharisäer dabei, um die sind das, liest, kann man nachher weiterlesen, Kapitel 16, also so ganz gesetzliche Typen, die haben sich maßlos aufgeregt über den Jesus. Und das kann man ja auch verstehen. Also wenn da jetzt jemand hergeht und diese, ich habe eingangs von diesen SED-Seilschaften da erzählt, wenn man die jetzt auch nur lobt und Jesus die auch nur lobt. Oder den afrikanischen Diktator, der sich halt sicherheitshalber nochmal ein paar Millionen in der Schweiz bunkert, für den Fall, dass es eine Revolution gibt, dass er dann da sein Geld und alles schön beieinander hat. Und Jesus lobt den auch noch. Ich denke, boah, also das ist schon grenzwertig. Nochmal, Jesus lobt nicht die kriminellen Taten. Er lobt die kriminelle Energie. Er lobt diesen Überlebensinstinkt, diese Klugheit. Und er sagt, das geht diesen Kindern des Lichts, das geht uns, das geht meinen Jüngern, das geht uns ein bisschen ab. Diese Entschlossenheit, diese Kraft, diese Tatkraft. Die Jünger, die Christen sind da offensichtlich nicht ganz so entschlossen. Und dann fasst Jesus hier sein ganzes Gleichnis zusammen, und da sind wir beim Thema Geld. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Klare Botschaft, oder? Eigentlich total einfach. Anna, schreckst du? Willst du was sagen? Nein, nein, okay. Das hat so ausgesehen. Mammon. Mammon ist das negative Wort für Geld. Jesus spricht sehr oft von Mammon. Das ist diese ganze schwierige Sache, dieses Unrecht, dieses Blut, all das, was in dem Geld liegt. Der Dämon des Geldes wird später im Mittelalter als der Mammon bezeichnet. Und Jesus sagt, wie, Leute, wir werden wohl nie drum rumkommen, mit diesem Mammon zu hantieren. Wir kommen um das Thema Geld nicht drum rum. Wir brauchen das, so funktioniert es. Und so wird es wahrscheinlich über alle Zeiten funktionieren. Aber wenn ihr schon mit dem Mammon hantieren müsst, wenn ihr schon mit dem Geld rummachen müsst, wenn ihr schon mit Geld lebt und leben müsst, dann nutzt das Geld, investiert es klug und macht euch Freunde. Kauft euch Freunde, sagt Jesus. Eigentlich sagt man, Freunde kann man nicht kaufen. Jesus sagt das Gegenteil. Kauft euch die Freunde, damit, wenn es zu Ende geht mit euch und mit dem Geld, dass ihr dann ein Plätzle findet in dem Leben nach dem Leben, in der ewigen und kommenden Welt. Jetzt ist mir sehr bewusst, dass ich heute nichts Neues sage. Da ist nichts, denke ich mal, für die allermeisten nichts Neues dabei. Aber wenn man sich vertieft auf diese Gedanken von Jesus einlässt, und ich hatte jetzt das Vorrecht, das Privileg, die zu meditieren, dann hat es wirklich eine besondere Wucht, weil es jeden von uns betrifft, jeden. Und ich will es nochmal in vier Punkten zusammenfassen. Erstens, also macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Was heißt es? Erstens, das heißt für mich, und ich denke wahrscheinlich für jeden von euch auch, ich bin nicht der Besitzer, sondern nur der Verwalter meines Geldes. Und wenn ich von Geld rede, meine ich alles, was wir besitzen. Aber ich nenne es jetzt einfach Geld. Im Neuen Testament, in der Bibel ist klar, alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, besitzen wir gar nicht, sondern wir verwalten es nur. Und warum besitzen wir es nicht? Ganz einfach deshalb, weil wir es wieder abgeben müssen. Wir müssen es wieder abgeben. Es kommt der Tag, da sind wir alles wieder los. Und wenn ich was wieder abgeben muss, dann besitze ich es nicht. Dann habe ich es eben nur für eine bestimmte Zeit. Deshalb hat niemand von uns ganz streng genommen, streng biblisch gesehen, irgendeinen Besitz. Wir haben nur eine bestimmte Zeit lang einen Besitz. Wir sind Verwalter von etwas, was wir alle wieder abgeben müssen. Wenn man das Gleichnis ernst nimmt, muss man sagen, wir sind sogar noch ziemlich schlechte Verwalter. Auch das haben wir nicht so gut drauf. Manchmal stehe ich in unserem Haus, unser Haus, in dem meine Familie und ich lebe, das Haus ist jetzt so 45 Jahre alt und seit 15 Jahren wohnen wir. Und ich habe das diese Woche auch ganz bewusst gemacht und ich versuche mir vorzustellen, dass da schon andere Menschen drin gelebt haben. Da wurde gelebt und geliebt und gestritten, vielleicht sogar gestorben, ich weiß es nicht. Da denke ich, das ist doch unser Haus, wie geht das? Ja, da waren andere Menschen vorher schon, da kamen vorher auch schon Kinder von der Schule heim und haben sich übers Essen gefreut. Jetzt, irgendwann kommt der Tag, da gehen wir aus dem Haus raus und da kommen die Nächsten rein. Da werden wieder andere Menschen leben. Und das macht was mit mir, das zu meditieren. Ich bin hier nur der Verwalter, ich bin hier nur eine bestimmte Zeit der Besitzer. Wir werden nicht auf ewig in diesem Haus sein. Das Haus wird es überstehen. Am Ende reduziert sich unser Besitz, so hat es meiner Frau und mir ein Bauer vorletzte Woche gesagt, bei dem wir waren. Am Ende reduziert sich unser Besitz auf 6 Bretter und ein letztes Hemd. Und ich habe ihn dann angeschaut, was will der mit den Brettern? Hey, ein Sarg braucht doch 6 Bretter. Dann habe ich es auch verstanden. Bei anderen ist es vielleicht eine Urne, kann auch sein. Aber wir müssen uns das mal in der Tiefe vor Augen halten. Alles, was ich habe, alles, es wird mir alles genommen werden. Ich bin nur der Verwalter und nicht der Besitzer. Wir verfügen über alles, was wir verfügen, nur über eine bestimmte Zeit. Das ist beschränkt, befristet. Zweitens, das wäre dann der nächste Punkt, der geht ja fließend über. Ich kann mein Geld nicht ins Leben nach dem Leben mitnehmen. Also wenn wir sterben, lassen wir alles zurück. Alles, was wir besitzen. Ich kann in dieses neue Leben, das dann folgt, nichts mitnehmen. Gar nichts. Das Geld bleibt hier und die Schulden übrigens auch. Das ist ja wiederum ein Vorteil. Das ist ein bisschen wie wenn man ins Schwimmbad geht. In die ewige Therme. Ob arm oder reich, die gehen alle mit Badehose rein. Mehr sieht man da nicht. Und der Rest, der bleibt draußen. Und wenn man die ewigen Therme geben, da geben wir alles ab. Da verrottet alles. Haus und Auto verrottet alles auf dem Parkplatz. Wir gehen da mit nichts, stehen wir mal vor Gott. Da haben wir kein Handy noch dabei oder einen Geldbeutel oder ein Haus oder irgend. Da haben wir einfach nichts. So wie wir sind, werden wir einmal vor Gott treten. Drittens, der Tag, an dem ich mein ganzes Geld abgeben muss, der kommt zu 100%. 100%. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Wir alle werden sterben. Der Tag kommt. Und es gilt für alle von uns. Ausnahmslos. Hat auch für alle Menschen vorher schon gegolten. Außer für Jesus selbst. Obwohl, der musste auch sterben, ist dann wieder auferstanden. Ja, und wenn ich jetzt hier so in die Runde schaue, dann muss ich sagen, naja, spätestens in 50 Jahren haben wir es fast alle geschafft. Da ein paar sind noch übrig, die warten halt noch mal 10 Jahre länger. Aber dann ist Realität, dann sind wir alle unserem Schöpfer begegnet. Dann sind wir da durch. Wir werden das erleben. Wir werden das erleben, aber wir wissen nicht wann. Oder um es mit dem Schweizer Theologen, Basler Theologen Karl Barth zu sagen, der Baum, aus dem ein Sarg gemacht werden wird. Der wächst schon. Der wächst schon. Vielleicht ist der Baum sogar schon zersägt. Und vielleicht stehen die 6 Bretter schon in irgendeiner Sägerei im Eck. Die gibt's schon. Das kann ich greifen. Das ist nicht so weit weg. Manchmal lebe ich, als würde ich nie sterben. Und tue so, als würde ich nie sterben. Das stimmt nicht. Der Tag kommt zu 100%. Der Tag kommt zu 100%. Und der vierte Punkt. Ich kann mit meinem Geld, und jetzt wird es interessant, und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft von Jesus, für die Zeit nach dem Leben vorsorgen. Es gibt doch etwas, was ich tun kann. Ich kann das Geld nicht mitnehmen, ich kann meinen Besitz nicht mitnehmen. Das bleibt alles hier. Aber ich kann jetzt, so sagt Jesus, ich kann jetzt mit dem, was ich jetzt habe, vorsorgen für das Leben nach dem Leben. Und das ist total faszinierend, in der Lehre von Jesus und in seiner Botschaft, vor allem in der Bergpredigt kann man das lesen, also im Matthäusevangelium, aber auch an anderen Stellen. Da sagt, das Geld hört auf, wenn ich sterbe, mein Besitz, den bin ich los. Mein Grundbesitz, mein Haus oder was auch immer, was ich habe, egal was. Und wenn es nur 2 Paar Schuhe sind, das endet dann, den Besitz bin ich los. Aber es gibt Dinge, die kann ich durchaus mitnehmen. Jede gute Tat und jede gute Beziehung. Genauso aber auch jede schlechte Tat und jede schlechte Beziehung. Das, die Dinge, die wirken länger, die wirken über den Tod hinaus. Die sind relevant für das Leben nach dem Leben. Die sind ewigkeitsrelevant. Jesus sagt, wir sollen Schätze für den Himmel sammeln. Nicht für jetzt, Nicht für jetzt, weil die Schätze jetzt, die sind wir los. Die verrotten oder vermodern oder irgendjemand klaut sie uns. Aber diese Schätze für die Ewigkeit, die raubt uns keiner. Und das sind die guten Taten, die nimmt uns keiner weg. Da bleibt nichts vergessen. Keine gute Tat und keine schlechte Tat. Das ist alles relevant für das Leben nach dem Leben. Es wirkt über den Tod hinaus. Und deshalb ist der Appell von Jesus, mach dir heute Freunde mit deinem Geld, dann hast du in der Ewigkeit eine schöne Bleibe. Und das Abgefahrene an dieser Geschichte ist, dass Jesus nicht an unsere hohen Werte appelliert, gell, an uns, an den Glauben, an die Liebe, an die Menschlichkeit oder so irgendwas, gell. Er appelliert an den tiefsten Instinkt, den wir in uns haben, an den Überlebensinstinkt, an die mächtigste Kraft in uns, an die appelliert er. Er sagt, es geht nicht darum, dass du ein edler Mensch bist, der alle liebt und für alle das. Nein, hantier mit dem Überlebensinstinkt, hantier mit dem rum, dass du später auch mal gut haben willst. Willst du später mal gut haben, dann investier heute in Beziehung und Freundschaft. Das ist die beste Vorsorge nach Jesus. Also hier Vorsorge, Sparkasse sagt, Alter ist einfach. Müssen wir fragen, ob das stimmt. Stimmt das? Bin mir da nicht so sicher. Wenn man sich mit der passenden Vorsorgestrategie auch bei niedrigen Zinsen auf die Zukunft freuen kann. Weiß ich jetzt auch nicht. Wenn ich jetzt das Gleichnis von Jesus nehme, müssen wir es, glaube ich, so sagen. Sterben ist einfach, wenn man sich mit der passenden Vorsorgestrategie auf die Zukunft freuen kann. Wenn man weiß, na, ich habe vorgesorgt. Heißt nicht, dass Sterben einfach ist, aber es gibt mal zumindest eine berechtigte Perspektive, dass es dann hinten raus ziemlich gut kommt im Leben nach dem Leben. Gell, schon ein bisschen, kann man da schon so leicht raushauen. Aber es kommt ja nicht von mir, es kommt von Jesus. Mich erreicht das Gleichnis deshalb, weil Jesus deutlich macht, dass unser Geld und unser Besitz unser Potenzial ist. Geld ist Möglichkeit. Geld ist Potenzial. Und Jesus fordert uns auf, zu investieren, klug zu investieren in Freundschaft und in Beziehung. Und das, was ich jetzt habe, und das ist ja bei jedem unterschiedlich viel oder wenig, aber das ist meine Möglichkeit, jetzt, heute in Beziehung und in Freundschaft zu investieren. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich unerwartete Einkunft habe, wenn ich also was bekomme, was ich, mit dem ich nicht unbedingt rechne, dass ich einen Teil, nicht alles, einen Teil, einen überschaubaren Teil davon verschenke. Und nicht ominös irgendwo irgendjemand irgendwie heimlich zuschieben, sondern ich schaue die Leute an und ich gebe es ihnen und ich sage, das schenke ich dir, weil ich dich mag oder weil du es brauchen kannst. Das ist eine Riesensache. Jemand in die Augen schauen und sagen, du, guck, ich habe was, ich will das gerne mit dir teilen. Das ist eine große Freude. Da kann man echt viel, viel Freude verbreiten. Jesus sagt natürlich auch, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Also es geht nicht darum, anzugeben mit seinen guten Taten und das überall rumzuproleten. Aber ich glaube, das muss nicht heimlich sein. Wenn man Geld verschenken will oder wenn man teilen will, dann darf man jemand ruhig das geben, direkt geben, wenn es aus einem halbwegs reinen Herz kommt natürlich. Sonst sind es Almosen, sonst ist es ungut. Aber wenn es aus einem halbwegs reinen Herz kommt, dann ist das ein Riesengeschenk. Wir haben das erlebt, meine Frau und ich, vor unserem Familienurlaub. Da haben wir das gleich doppelt erlebt. Jemand hat uns 100 Euro geschenkt und gesagt, geht mal richtig schön Eis essen mit der ganzen Familie. Und jemand hat uns dann noch 200 Euro geschenkt und hat gesagt, genießt euren Urlaub. Das ist so eine Freude, so eine Freude. Erstens mal war es eine Riesenfreude, dass wir das Geld zur Verfügung hatten. Haben wir gemerkt, dass man das auch brauchen kann in Frankreich. Das geht nämlich weg wie nichts. Und zweite ist die Freude, nicht nur, dass wir das Geld hatten, sondern die Freude auch, dass es Menschen gibt, die uns dieses Geld geben. Das ist unglaublich zu wissen, da gibt es jemanden, der ist bereit zu teilen, der meint es gut mit mir. So ein Geschenk, das verbindet auf eine besondere Art. Und wenn es mal so sein sollte, dass ich eine Hütte, wie es eigentlich heißt hier bei Luther, bei Gott habe, eine Wohnung, und die, die mir das geschenkt haben, die haben keine und suchen Unterschlupf, dann werde ich doch sagen, kommt rein, euch schmeiße ich nicht raus. Kommt rein. Während meinem Masterstudium habe ich es auch erlebt, wir hatten nur ein Familienauto und da bin ich 2 Jahre lang jeden Monat mit irgendeinem Auto von irgendjemand aus der Gemeinde da Richtung Heidelberg gefahren. Was für ein Geschenk, das verbindet mich bis heute mit den Menschen. Oder mein Freund Urs, der hat mich jetzt schon zum dritten Mal hintereinander zum Cordon Bleu-Essen nach Baufnang ins Schwert geladen. Schmeckt übrigens auch wirklich gut, kann man auch 4 oder 5 Mal machen. Aber... Wenn Gott mich mal fragt, ja lieber Dan, was denkst du denn über den Urs? Ja, dann werde ich zu dem sagen, ja lieber Gott, also wenn du den nicht aufnimmst, dann weiß ich auch nicht. Dann, also der müsste also mindestens dabei sein. Jesus macht deutlich, unser Geld sind wir eh bald los. Das sind wir los, so oder so. Der Tag kommt, da sind wir alles los. Kauf dir Freunde, kauf sie dir heute, damit du am Ende bei denen unterschlüpfen kannst. Investier in Freunde, investier in Beziehung, mach was mit deinem Geld. Klingt gut, sagt der ein oder andere vielleicht, aber ich habe nie Geld übrig. Oder ich kann über unser Geld nicht bestimmen, weil das mein Mann macht. Und wenn ich dem jetzt noch sage, dass ich da gern vielleicht mal jemand eine kleine Freude machen würde, da dreht der völlig durch. Geht gar nicht, dann müsste ich es ihm ja klauen, aber das geht ja auch nicht. Dann werde ich ja, was mache ich jetzt? Gut, man kann es, glaube ich, auch weitersehen. Man kann auch heute Zeit investieren in Beziehungen. Man kann auch heute Zeit verschenken in Menschen. Sich Freunde kaufen für die Ewigkeit. Oder, wenn man sagt, ich habe kein Geld, dann hat man vielleicht einen Thermomix. Gell? Kann ja sein. Wenn der Mann übers Geld bestimmt, aber gut essen will, dann hat er wenigstens vielleicht dafür vorgesorgt, dass ein Thermomix daheim rumsteht. War vielleicht ein gebrauchter, aber es gibt vielleicht einen Thermomix. Hey, wenn du stirbst, musst du deinen Thermomix abgeben. Der bleibt hier. Vorwerk hat keinen Vertrag mit Gott, mit dem Himmel. Das bleibt alles hier. Da kocht dann jemand anders damit rum. Das ist vielleicht eine gruselige Vorstellung, aber das kann sein. Aber du hast heute schon die Möglichkeit, heute mit diesem Thermomix, den du verwalten darfst, andere zu beschenken. Pizza machen, Kuchen, Soßen, Suppen, kann mir alles. Kannst du deinen Thermomix verleihen, jemand anders geben, sagen wir, du brauchst den jetzt vielleicht die nächsten Wochen. Das, was wir von Gott bekommen haben, das können und dürfen, sollen wir nutzen, um uns Freunde zu machen. Freunde zu machen. Und am besten, sagt Jesus, am besten mit dem Schuss krimineller Energie. Am besten mit dem Schuss Eigennutz. Am besten mit dem Ding, ich mache das jetzt vielleicht auch als Vorsorge für die Zukunft. Wir müssen nicht so heilig sein und rein sein, dass wir nur edle Motive haben. Nee, jetzt gebe ich dem das. Das könnte sein, dass ich mal in Ewigkeit was davon habe. Jesus sagt, gut gemacht. Habt da ruhig ein bisschen Eigennutz und kriminelle Energie drin. Sorg jetzt vor für die Zukunft. Und dann schließt Jesus das Gleichnis so, und das kennen wir aus dem Matthäusevangelium. Kein Sklave. Kein Diener kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Und jetzt Fazit von dem ganzen Ding. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Beides geht nicht. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir immer nur einen Gott anbeten können. Und wir haben immer einen Gott. Wir haben immer etwas, was wir anbeten. Und wenn es wir nur selbst sind. Eine Sache, die stellen wir über uns. Die machen wir zum Zentrum, zum Mittelpunkt unseres Lebens. Eine Sache, egal was, aber wir machen es immer. Und Jesus sagt, mach Gott zu dieser einen Sache. Du kannst nicht das Geld zu der wichtigsten Sache in deinem Leben machen und Gott. Mach Gott zur wichtigsten Sache in deinem Leben. Das heißt wiederum für mich, dass Gott sagt, Daniel, benutz dein Geld und dein Potenzial, deine Möglichkeit, um Gott zu dienen. Sieh dein Geld oder dein Haus oder dein Auto oder dein Laptop oder was auch immer, oder dein Thermomix, als Möglichkeit, als Tool an, als Werkzeug, und investiere in Menschen, investiere in Freundschaft. So wie die DDR-Eliten, die Wende kommt, die kommt für uns alle. Nutze deinen Überlebensinstinkt, nutze den. Und wenn du jetzt klug handelst und vorsorgst, gut investiert, jetzt, heute, dann gibt es ein herrliches Leben im Leben nach dem Leben. Amen.